Du hast schon einen Geheimtipp hast du schon rausgelassen, und zwar mit den Flughäfen. Also Flughäfen haben wir uns gemerkt, oder habe ich mir gemerkt, die haben keine Wartelisten, ja. Also da kann man mal einen Glückstreffer landen, ja.
Und dann immer natürlich müsst ihr auch von den großen Flughäfen fliegen. Also wenn ihr dann in London seid, dann Heathrow.
Ja, hallo zusammen, willkommen zurück beim Quintessenz Podcast. Heute Folge Nummer 7. Und zwar werden wir über Geldanlagen und Uhren sprechen. Zu Gast haben wir Stiepe, der Produktleiter von Chrono24. Und er erzählt uns, aber auch euch, alles, was ihr wissen müsst, wenn ihr Bock habt, eine alte Rolex oder eine alte Patek zu kaufen. Viel Spaß!
Hallo zusammen, willkommen zurück beim Quintessenz Podcast, Folge Nummer 7. Und heute sprechen wir über Luxusuhren und insbesondere über Geldanlagen in Luxusuhren. Wieder dabei ist der Christian, grüß dich. Und heute haben wir als Gast der Produktleiter von Chrono24, Stiepe. Danke, dass du dabei bist. Wie geht es dir heute?
Mir geht's super, und selbst?
Ja, alles gut. Und bei dir, Christian?
Alles im grünen Bereich. Alles gut.
Perfekt. Ja, Stiepe, sag uns zwei Sachen. Erstens, wer bist du? Was machst du genau bei Chrono24? Und zweitens, welche Uhr hast du heute an?
Ich bin geboren in Berlin. Aufgewachsen und geboren in Berlin. Bin dann zum Studium, hat sich mal eingezogen. Und ich hatte während meines Studiums auch schon so eine Passion für Uhren so entdeckt und fand es immer spannend, dass in so einem kleinen Ding so viel passiert. Hab dann auch während meines Studiums in meinem Praktikum mein ganzes Geld gespart, um mir dann meine erste richtige Uhr zu kaufen. Die habe ich dann auch bei Chrono gekauft. Und als es dann fertig war mit meinem Studium, habe ich mir dann überlegt, okay, ich würde gerne irgendwas machen, was mir auch selber Spaß macht. Also ich würde mich ungern irgendwie an ein Unternehmen gehen, wo ich jetzt weiß, okay, da gehe ich nicht gern zur Arbeit. Und in dem Zuge habe ich einfach mal geschaut, okay, was gibt es so für Firmen, die mir Spaß machen? Und als ich gesehen habe, dass Chrono in Karlsruhe sitzt, dachte ich mir, okay, man bewirbt sich mal sehen, was passiert. Aus der Initiativbewerbung ist jetzt mittlerweile ein Praktikum, bin ich jetzt Product Owner für die Apps. Und ja, das ist so zu meiner Person. Wir beschäftigen uns quasi in dem Team darum, die App tagtäglich besser zu machen. Sei es von irgendwie komplett neuen Features wie unserem Watch-Scanner. Vielleicht habt ihr den schon mal gesehen. Also man macht ein Foto von der Uhr und wir erkennen die Uhr dann über ein Machine Learning, welche Uhr es ist. Wir geben auch direkt eine Auskunft, wie viel ist die Uhr wert. Und man kann auch gleich direkt eine Suche zu dieser Uhr starten. Solche Features bis hin zu natürlich der Navigation, der Adaption von Features im Web. Das ist so, wo wir uns als 10-köpfiges Produktteam drum kümmern, die App tagtäglich voranzutreiben. Und zu meiner Uhr, die ich gerade trage, das ist eine ganz spezielle Geschichte, weil da habe ich sehr, sehr lange gesucht. Das ist eine Uhr aus meinem Geburtsjahr mit Box und Papieren aus 1996, eine Rolex Datejust mit so einem blauen Ziffernblatt, was so schön in der Sonne spiegelt, so Sonnenschliff nennt man das.
Zeig mal deine Kamera, dann kann ich auch ein bisschen sehen.
Ja.
Okay, nice. Cool, ja.
Guter Gut. Ja, die sehr, sehr lange gesucht und glücklicherweise dann in einem Forum gefunden, da war ich im Auslandssemester in Amsterdam, habe mich mit dem Kollegen in Köln am Hauptbahnhof in so einer Bäckerei getroffen. Ganz lustige Geschichte, wenn man überlegt, dass ich dafür die irgendwie so 3.300 € so bezahlt habe und wir uns dann in einer Bäckerei beim Kaffee getrunken haben, der kam aus Mainz und ich aus Amsterdam mit einem ICE rübergetuckert. Aber das finde ich das Interessante, was so, wenn es um Uhren geht, dass man so in eine komplett neue Welt eintaucht und dann immer mehr Details sieht und immer mehr so wofür stehen die Marken. Und ich habe auch damals gesagt, als ich angefangen habe, so, ich würde mir niemals eine Rolex holen, weil es ist viel zu sehr Status. So schnell kann es gehen.
Aber mal ganz kurz, wenn du sagst, du hast die in Köln beim Bäcker geholt, also ist das so, dass hast du die dann bei Chrono24 gekauft? Oder ist das nicht auch im Marktplatz einfach, dass es versendet wird? Oder ist es schon auch so, dass die Leute sich dann wirklich auch oft treffen und die Uhren dann wirklich so vor Ort austauschen?
Die Uhr, die habe ich nicht bei Chrono gekauft, die habe ich im Uhrforum gekauft. Also da hat jemand quasi die Uhr inseriert im Forum und ich habe dem halt geschrieben und dann auf der Grundlage haben wir uns dann getroffen, weil ich habe auch gesehen, der hat irgendwie 10 Leute haben über den geschrieben, dass es alles funktioniert. Bei uns ist es eher so, dass die Uhr dann häufig versendet wird und seltenst auch mal abgeholt wird. Aber eher der häufige Use Case ist auch, als ich habe mir vorher halt meine Omega, als ich die bei Chrono geholt habe, die habe ich von einem Händler aus Ungarn bestellt. Und die kamen dann auch ganz normal an. Mittlerweile ist es ja auch kein Problem, den Versand zu versichern. Aber man sollte die Uhr schon vorher am besten mal gesehen haben. Also das ist meistens dann doch schon so.
Die Omega aus Ungarn, funktioniert die noch immer oder?
Ja, die funktioniert. Mittlerweile habe ich die sogar an einen Arbeitskollegen verkauft, weil ich mir eine geholt habe aus meinem Geburtsjahr wieder. Ich habe da so ein Fable so ein bisschen für Uhr aus meinem Geburtsjahr. Ich habe es etwas upgraded. Also die ich hatte, habe ich an einen Kollegen verkauft und mir dafür die geholt mit aus meinem Geburtsjahr mit auch Originalpapieren. Und so ein bisschen schon so Vintage-Touch. Ich bin auch immer mehr in diese Vintage-Ecke gekommen.
Das ist cool. Christian, hattest du auch irgendwie so eine erste Uhr, die du dir zugelegt hast oder die man dir geschenkt hat?
Ja, also ich hab eine, die ich sehr häufig gerne trage, ist Longines, eine Taucheruhr. Die gefällt mir auch total gut. Die trage ich jetzt schon seit einigen Jahren. Ja, aber ich bin auch, muss ich sagen, ein Uhren-Fan. Aber bisher sage ich, investiere ich das Geld lieber ins Unternehmertum als in die Uhren, muss ich sagen. Dementsprechend bin ich natürlich totaler Watch-Fan, kenne natürlich auch eure Plattform und ja, bisher, aber noch nicht in der Region da, wo du jetzt gerade bist, zugeschlagen. Und bei dir, Raphael?
Ja, ich habe eine alte Speedmaster.
Aber Steve, sag doch mal, du bist jetzt ja echt schon dann lange auch dabei und bist ja selber auch so ein Fan. Ich habe das Gefühl, dass das ganze Thema Uhren ist, von Luxusuhren in den letzten Jahren irgendwie extrem irgendwie auch an Interesse gewinnt, so extrem auch irgendwie gehypt wird. Ich weiß nicht, ob das vielleicht so auch in dieser ganzen YouTube- und Social-Media-Szene liegt. Hast du da so ein bisschen so ein Insights auch vielleicht von euch? Spiegelt sich das auch dann in mehr Verkäufen, mehr Traffic bei euch auch wieder? Kannst du ein bisschen was zur Entwicklung auch sagen bei dem ganzen Markt?
Ja. Also bei uns sehen wir eine sehr, sehr starke Entwicklung, gerade so in den letzten 3-4 Jahren, wenn es um Visits, aber auch um Sales geht. Das hat einerseits auch mit diesem, okay, Move to Online alles zu tun, also dass man eher überlegt, Sachen online zu kaufen und jetzt auch gerade zu Corona-Zeit. Aber auch denke ich, dass der Markt einfach mehr und mehr gewinnt, auch viel mehr junge Leute daran interessiert sind. Wenn man überlegt, wie viel Ami-Rapper oder auch mittlerweile Deutsch-Rapper irgendwie sehr, sehr teure Uhren tragen und auch sehr häufig und gern drüber rappen, so ein Stück geworden, was irgendwie zur Popkultur auch mit dazugehört, was dann auch viele weitere Kreise zieht. Und wir sehen es auch bei uns, dass man denkt immer so, ja, okay, da sind nur irgendwie alte Leute auf der Plattform unterwegs und kaufen sich die jungen Leute sind auch sehr, sehr repräsentiert. Also ich glaube, so, lass mich lügen, so unter 35-Jährige sind bei uns von den Traffic-Zahlen irgendwie so 45%. Also das, was wir so raw an den Daten von haben. Von daher sieht man auf jeden Fall, plus wo sich es auch auf jeden Fall widerspiegelt, sind die Preise. Also wenn man sich es anschaut, um so ein bisschen den Bogen auch zu dieser Investmentgeschichte zu schlagen, sieht man auch, dass jetzt gerade so von, sei es von Rolex, Omega, Patek oder mal PG, dass die Preise da gerade bei den beliebten Modellen sehr, sehr stark in die Höhe geschnellt sind. Plus auch so bei Vintage-Modellen da auch Rekordwerte aufgestellt wurden. Also ich weiß nicht, ob wir damals mal von der Auktion der Paul Newman Daytona. Paul Newman war ein sehr, sehr bekannter Rennfahrer und der war damals auch eine Ikone und hat auch diese Uhr so ein bisschen ikonisiert, dass sie jetzt auch seinen Namen so ein bisschen trägt. Die wurde, glaube ich, für 20 Millionen Dollar verkauft für eine Uhr, die 50 Jahre alt ist und wo die Zeiger vielleicht nicht mehr so gerade perfekt im Schuss sind. Das ist so die Spitze vom Eisberg. Aber wenn man sich auch so ganz klassische Modelle anschaut, eine Rolex GMT Master jetzt so aus den 90ern oder so, da haben sich auch in den letzten 5 Jahren auch die Preise verdoppelt. Also vielleicht auch sogar mehr als verdoppelt stellenweise.
Also mal ganz kurz so zu dem generellen Markt. Also ich bin natürlich jetzt kein konkreter Experte, aber ich kann mir sagen lassen, zum einen ist es ja so, die Uhrenhersteller, zum Beispiel das Rolex, geben Uhren erstmal raus mit einer limitierten Stückzahl. So, und die Stückzahl bleibt relativ konstant, aber die Preise werden jedes Jahr erhöht. Das ist erstmal so korrekt. Also die erhöhen tatsächlich die Listenpreise. So, und jetzt ist das eigentlich der Case ja, dass dementsprechend die Nachfrage höher ist als das Angebot und dementsprechend die Uhren dann auf dem Sekundärmarkt wiederverkauft werden und daher schon nochmal ein anderer Preis, der höher ist als der Listenpreis. Das ist ja erstmal so die grundsätzliche Case, ja?
Genau, aber kommt natürlich auch von Modell zu Modell an. Also es gibt bei Rolex auch, wenn du jetzt in einen Rolex-Laden gehst, wirst du keine einzige Daytona finden in Stahl oder kein einziges Sportmodell in Stahl, aber du wirst halt haufenweise Day-Dates und Day-Just mit Diamanten und Gold bestückt finden, die du dann problemlos kaufen kannst und die vielleicht auch bei uns auf der Plattform vielleicht sogar ein bisschen unter Listenpreis sind. Aber so dieses Hauptding, was du erwähnst, ist definitiv auch vorhanden. Also so, dass man die Uhren nicht einfach im Laden kaufen kann und bei uns teilweise auch das Doppelte vom Listenpreis verkauft wird. Ja.
Und kannst du erzählen, woher kommt das? Also ich meine, das muss ja echt dann schon extrem unkomfortabel sein, diese Uhren wirklich dann in echt jetzt nochmal beim normalen Uhrenhändler zu erwerben. Also wie lange muss ich denn jetzt konkret warten, wenn ich jetzt so eine wirklich so gefragte Uhr, die jetzt auch einfach deutlich über den Listenpreis handelt, wirklich beim Konzessionär kaufen würde? Wie lange muss ich warten? Wie ist der Prozess? Und die werden mir nämlich beim ersten Mal direkt dann irgendwie auf eine Warteliste schreiben wahrscheinlich, oder? Also ja. Wie wird das ablaufen in der Praxis?
Also einerseits, wie es ablaufen würde. Ich glaube, angenommen, du willst jetzt in eine Boutique gehen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist eher so bei 80%, dass die Herren dir sagen, oder die Damen, tut mir leid, aber die Warteliste ist voll. Also da wirst du nicht mal die Möglichkeit haben, dich irgendwie auf eine Warteliste schreiben zu lassen, sondern es wird einfach ganz klar so, ach, hier, guck mal, hier kommt noch einer, der möchte sich wieder eine Pepsi GMT holen. Ich glaube, es ist ein bisschen was anderes. Welche realistische Option es gibt auch und was ich auch ein paar Mal schon gehört habe, ist, du nimmst jetzt einen Batzen Geld in die Hand, sagen wir, keine Ahnung, 50.000 Euro und sagst, ich würde gerne Uhren kaufen und eine davon ist dann halt so eine. Das heißt, im Grunde genommen versenkst du ein bisschen Geld, weil du dir irgendwelche unbeliebten Modelle kaufst, aber du kriegst halt beliebtere. Und das ist so ein bisschen so dieses, an VIP-Kunden wird in Boutiquen das und das verkauft. Das gibt es schon auch. Und die dritte Variante, wo ich mir bis heute noch so ein bisschen in den Arsch beiße, ist, einmal, als ich in Amsterdam am Flughafen war, da bin ich so ganz spontan in eine Boutique reingelaufen und da fragt mich, ja, ob ich irgendwas suche. Und ich meine, naja, so eine GMT Master 2 wär ganz schön. Und dann sagt sie so, ja, welche genau? Ich meinte, ja, die mit dem schwarz-blauen mit der schwarz-blauen Lunette. Sagt sie, oh ja, kann sein, dass wir die gerade da haben. Und ich weiß so, Entschuldigung, wie kann sein? Ja, soll ich mal nachfragen? Ich muss noch mal gucken, weil die Lieferung kam gestern. Und dann hat sie wirklich eine GMT Master 2 Batman frisch rausgeholt. Ich habe sie anprobiert und ich hätte sie auch sogar noch zu irgendwie Duty-Free-Preis kaufen können. Aber natürlich, so Studentenleben hatte ich nicht ansatzweise das Geld dabei, um jetzt einfach so 7.000 Euro für eine Uhr auszugeben. Und mittlerweile ist die Uhr halt 12.000 bis 13.000 Euro wert. Und auch damals war sie schon. Irgendwie hätte ich damit auch problemlos 3.000 Euro verdienen können. Also so dieses Flughafen-Ding, dadurch, dass es da keine Wartelisten gibt, ist vielleicht auch mal ein Besuch wert. Das ist so die drei Varianten, die ich da so ein bisschen sehe. Um auch darauf zurückzukommen, was du meintest mit woher kommt es, so warum ist es so? Ich denke einfach, dass es wirklich, dass die besten Uhren bauen und das kontinuierlich und immer mit die Brand nachhaltig so stark aufgebaut haben, dass es nie um so Kurzfristigkeit ging, also so, dass man sagen wollte, okay, ich will jetzt schnell viel Uhren verkaufen, so wie du es jetzt zum Beispiel bei Breitling oder so siehst, dass die so ein bisschen über den Horizont sind, sondern dass es wirklich jahrzehntelang, da die Marke aufgebaut wurde, wirklich Wert auf Kontinuität gelegt wurde und immer das schönste Design gepaart mit dem besten innerhalb der Uhr drin, dass es am Ende jetzt halt sich wirklich langfristig auszahlt. Also dass es nicht so ein Ding ist, okay, von gestern auf heute, sondern einfach, wenn du, egal wo du auf der Welt hingehst, wahrscheinlich wird jeder von eine Rolex kennen. Also jeder kann sich ungefähr was vorstellen, Rolex eine Uhr. Und ich glaube, das hat sich über Jahrzehnte lang auch gebaut. Und deswegen finde ich es auch, dass die Brands es derzeit sehr gut machen, dass sie jetzt nicht sagen, okay, wir produzieren jetzt doppelt so viel, weil dann ganz schnell dieser Effekt eintritt, okay, Sättigung und keiner hat mehr Spaß. Ich glaube, jetzt ist es gerade eher sogar vielleicht zu sehr limitiert, dass die Leute langsam merken, so echt, hatte gar keine Chance und die Sekundärmarktpreise sind so hoch, dass sie so auch auf Substitute abweichen. Also deswegen ist es für Rolex gar nicht so schlecht, dass sie eine Tudor als Tochterfirma haben, dass sie so ein bisschen da auch dann die Leute abfangen können und auch vielleicht, da fängt es jetzt auch langsam an, dass ein paar Uhren da über Retail auch verkauft werden oder nicht in der Boutique werden da sind. Aber ich sehe es eher kritisch, dass man jetzt so eine Daytona oder auch eine Patek Nautilus, dass es wirklich keine Chance gibt. Du hast als Normalsterblicher hast du keine Chance, in der Boutique so eine Uhr zu kriegen.
Aber mal ganz kurz da mal so zum Verständnis. Ich meine, für die Brand kann das ja eigentlich nicht ein Vorteil sein. Weil stell dir vor, du willst jetzt echt so eine Uhr haben und kannst es dir halt auch leisten und wünschst dir die Uhr halt und möchtest die gerne haben. Und dann gehst du in drei Boutiquen und du bekommst die Uhr nicht und alle sagen dir ja, nee, geh nach Hause, so nach dem Motto, ne? Das kann ja auch irgendwie nicht so der Sinn der Sache sein, dass dann die Leute quasi ja schon gezwungen werden, die dann zu, ja, so mit so einem krassen Aufschlag zu kaufen, oder? Oder wie würdest du das sehen? Also jetzt einer
von der Brand.
Aber ich würde mich irgendwie sagen, so, hey, why? Ne? Warum muss ich jetzt die jahrelang auf so eine Uhr warten, wenn ich die mehr, ne? Also wie kommt das so aus der Brand-Sicht?
Definitiv, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, überleg dir mal, was das mit dir im Kopf macht, wenn du würdest 10.000 Euro ausgeben und die sagen zu dir, nee, du kannst du nicht machen. Und ich glaube, dann ist eher so das, dann willst du es erst recht haben. Und dann überlegst du dir, okay, gehe ich doch zu Krone und kaufe dann die doch für 14. ja komm, das ist viel mehr und die ist ja auch wertbeständig und vielleicht steigt die auch im Wert. Und ich glaube, dass es eher langfristig das sogar noch befeuert, so dein, dieses so, ey, ich will die in der Boutique bekommen. Ich will, vielleicht kaufst du dann auch irgendwie noch eine andere Uhr, um irgendwie mit dem Verkäufer irgendwie warm zu werden. Ich glaube, in the long run ist es für die echt nicht schlecht. Weil dieser Wunsch, unbedingt diese Uhr in den Händen irgendwann zu halten, überwiegt. Weil es auch so ein, es ist, sobald man irgendwie so anfängt damit, ist es wie so eine Büchse der Pandora. Das öffnet sich für dich und das sind ganz viele neue Welten. Und da ist so dieses Sammlerding, bist du ganz schnell in diesem Sammlerding und da denkt man nicht mehr rational nach, sondern da bist du gefangen in diesem endlos Emotionsloop.
Genau, wenn ich jetzt so als Kunde, wenn ich mich so als Kunde sehen würde, sagen wir mal, ich würde mir so eine Uhr kaufen wollen, dann hätte ich halt echt keinen Bock, dass ich halt genau wüsste, ich kaufe mir die jetzt und da hat irgendeiner irgendwie durch Glück, aber was auch immer, die Uhr hätte jetzt vor 2 Tagen wahrscheinlich gekauft und macht jetzt einen doppelten Preisaufschlag und weißt du, und dann denke ich mir so, boah, ich weiß nicht, das würde mich als Kunde jetzt einfach abschrecken, also. Und weil vor allen Dingen, weil gerade, wo du meinst, auch viele junge Leute nutzen eure Plattform. Ich denke mal so, wie ist denn so, ich sag mal, die meisten Leute, die solche teuren Uhren leisten können, werden tendenziell wahrscheinlich ein bisschen älter sein, die dann vielleicht auch solche Plattformen, die dann vielleicht auch noch diesen klassischen Weg so zum Juwelier und dieses Anprobieren haben. Mhm. Wenn die jetzt über, sagen wir mal, wirklich Jahre da irgendwie hingehen und jedes Mal vertröstet werden, nee, du, die haben wir nicht, die kriegen wir auch nicht und die schon erst recht nicht, also dann würde ich auch sagen, so, ja, okay, dazu würde ich auch vom Juwelier irgendwie so enttäuscht sein jetzt als Kunde. Stelle ich mir so vor. Also ich habe keine Erfahrungsberichte, ja. Aber
ich glaube, das ist ein unbekanntes Gefühl. Den Juwelieren ist super wichtig, dass du so langfristige Kunden, dass die auch irgendwie gestillt werden. Von daher denke ich, wenn du da über Jahre hinkommst oder wenn du da mal anfangs eine Uhr gekauft hast, dass es dann auch versucht wird, diese Kundenbindung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, es ist nur schwer, jetzt da quasi reinzukommen und von 0 auf 100 da reinzukommen. Und es ist ja auch nicht nur so bei Uhren. Und so. Ich bin jetzt so tief bei Autos bin ich auch nicht drin, aber bei Ferrari ist es ja auch nicht so, dass du jetzt wirklich jeden Ferrari einfach bekommen kannst. Und genau das macht es ja dann auch aus. Weißt du, so klar, wenn es zu viel ist, dann macht es keinen Spaß. Aber ich glaube eben, dieser gesunde Mix, und es kann sein, dass es auch, dass es gerade so ein bisschen am Droppen ist, auch wenn du die Preise an ein paar Stellen bei bestimmten Modellen, ist es auch wirklich so teuer geworden, dass es so langsam auch so einen kleinen Dip nimmt. So, das sieht man auch. Und auch, wenn du die Kommentare in Foren liest, dass Leute dann sagen, so, ja, was soll's, ich kaufe mir eine Tudor. Also es gibt da schon so eine Bewegung zu. Und ich kann das auch verstehen, weil ich hätte auch vielleicht gerne Pepsi, aber ich würde halt nicht 17.000 Euro dafür ausgeben. Gerade wenn ich weiß, die kostet im Laden 9,5 plus für 17.000 Euro, denke ich, würde ich mir auch eher lieber was anderes kaufen wollen.
Ja, genau. Also man sieht ja, du hast jetzt schon Ferrari erwähnt, man könnte ja auch von Hermes und deren Birkin-Bags sprechen.
Ja.
Das ist ein Businessmodell, was, ja, ich finde es auch umstritten, aber es klappt, ne? Aber dann, was ich gerne wissen würde, Sipa, ist, okay, ich habe jetzt 10 Jahre lang gewartet, um mir eine Daytona zu kaufen. Endlich habe ich sie gekauft. Was mache ich mit der Uhr? Ich werde sie wahrscheinlich tragen. Weiß ich, wie lange ich die Uhr behalten will, oder sage ich mir, ja, ist mir egal, wie lange ich sie behalte, solange ich sie irgendwann zu diesem Preis verkaufen kann. Sieht man da irgendwie so einen klaren Trend von den Leuten, oder?
Ich glaube, es gibt nicht wirklich so einen klaren Trend, weil ich kann mir schon noch, also es gibt auch oftmals diesen Fall, dass man sich denkt, okay, ich kaufe jetzt eine Uhr und leg die dann ins Safe oder mal schauen, aber dass man sich so sehr drin verliebt, dass man halt auch merkt, so, okay, die steigt ja eh weiter in einem Wert und die muss zwar mal zur Revision, aber der Wert irgendwie bleibt irgendwie gleich. Ich kaufe mir vielleicht hier noch eine andere. Ich glaube, das ist dann eher auch schnell zu diesem, okay, ich habe jetzt eine neue Daytona bekommen, vielleicht kaufe ich mir dann auch einfach so als so ein bisschen Saufuhr oder so, kaufe ich mir jetzt hier eine Submariner oder so und habe dann eine, die ich dann im Safe packen kann, aber habe auch eine, die ich tragen kann, wo ich weiß, das ist auch eine gute Uhr, aber die ist jetzt nicht so sehr krass wie eine Daytona. Und es gibt auch diesen Case zu sagen, okay, ich investiere jetzt 40.000 Euro in Uhren, der ist gar nicht mal so unrealistisch. Also da gibt es, glaube ich, viele Leute, die im Safe noch eine frische Rolex Submariner aus 2004 haben, die unverklebt jetzt auch eine sehr, sehr gute Wertsteigerung dargeboten hat. Also es ist sehr, sehr versatil. Manche tragen sie gern, kaufen sich dann auch noch eine andere. Manche sagen, okay, ich packe die in den Safe, die ist bei der Bank, ich habe auch da noch 2, 3 Goldbarren mit dabei. Ja.
Da würde mich mal interessieren, also ich meine, bei Autos ist es ja ganz klar, ne? Also da habe ich irgendwie einen Kilometerstand und da weiß ich, okay, das ist konkreter Einfluss jetzt einmal auf den Preis, ne? Aber bei einer Uhr ist es wirklich so, dass es, wenn ich die trage, die konkret an Wert verliert. Ich meine, klar, wenn die jetzt komplett Kratzer und gebrochenes Glas oder so immer hat, ist klar, ne? Das ist, aber Ich trage die ganz normal und dann, man kann ja bei uns, glaube ich, auch recht viel so über Polieren und Revisionen und so weiter auch wieder am Status irgendwie machen. Also würdest du sagen, es ist jetzt echt irgendwie ein Problem, die zu tragen? Wahrscheinlich nicht, oder? So, wenn man sich, nee, wenn man so einen Luxus hat, ne?
Denke ich nicht.
Also für den Preis, jetzt gesehen, für den Preis,
ja, jetzt gesehen. Genau. Also ich persönlich trage alle meine Uhren, die ich habe. Also ich habe jetzt auch nicht so viele, ich habe 6 Uhren oder so und da ist jetzt auch keine, die irgendwie mehr als 6.000 Euro kostet. Klar, das ist schon viel Geld. Bei neuen Uhren ist es, glaube ich, auch ein bisschen was anderes. Also angenommen, du hast jetzt so eine Daytona, da ist es schon nochmal ein Unterschied, ob du die jetzt Factory New mit den Original-Sticker noch drauf hast und der Abklebung. Ich glaube, da macht es schon nochmal so, keine Ahnung, 5-10-20% vom Preis aus. Kommt drauf an, den Zustand. Aber jetzt hier bei meiner Uhr aus 1996, da macht es keinen großen Unterschied, ob die jetzt den eigentlichen Kratzer noch damit drauf hat oder nicht. Gerade auch, wie du sagst, man kann das Stahlgehäuse ganz gut polieren. Und da siehst du, bei so Polituren siehst du auch dann noch ganz gut, hat derjenige das bei dem richtigen Juwelier gemacht oder bei dem richtigen Uhrmacher, weil die Politur, die kriegst du jetzt nicht so einfach hin, die Shininess, die so ein Oysterband oder so hat. Von daher ist es immer ein ganz guter Indikator. Und auch gerade bei Revisionen ist es so, dass du alle, sagen wir mal, 6 Jahre Rolex empfiehlt, auch bei älteren Uhren alle 3 Jahre, klar, die wollen natürlich auch, dass da mehr Uhren in die Revision kommen, ist es so, dass du schon auch, dass die Uhr halt nie wirklich so richtig 100% kaputt geht, sondern dass du so instand hältst, ist es so alle 6 Jahre schon empfohlen. Aber wenn du jetzt siehst, du kannst es auch mal ganz gut messen, es gibt, da kannst du entweder zum Uhrmacher gehen oder wenn du jemanden hast, der so ein Gerät hat, dass du es anschließt, dann kannst du ganz gut die Amplitude sehen und auch die Gangabweichung. Die Gangabweichung ist meistens so der Wert, wo du dann irgendwann sagst, okay, die Uhr läuft am Tag 20 Sekunden ungenau. Da irgendwann so bei 30 solltest du dann schon mal zum Uhrmacher gehen. Du kannst sie auch einfach einregulieren lassen, aber wenn es jetzt auch nach der Einregulierung immer noch sehr hoch ist, dann sollte die Uhr auch eine Revision haben. Das ist so ein bisschen eine Faustregel. So im besten Fall, eine neue Uhr sollte nicht mehr als 3 Sekunden Gangabweichung haben. Das ist so dieses COSC-Zertifizierung, was auch immer auf den Rolex-Uhren draufsteht, dieses Superlative Chronometer Officially Certified. Genau. Aber was auch noch ganz, ganz wichtig ist, es gibt Vintage-Uhren, die würde ich niemals kaufen, weil sie neue Zeiger haben. Und da musst du es dir so vorstellen, dass das Ziffernblatt hat so eine schöne patinierte Vanillefarbe und denkst dir so, oh, mega schön. Und dann siehst du so, die Uhr wurde zum Service geschickt und Rolex hat da einfach neue Zeiger reingemacht und jetzt sehen die Zeiger komplett unterschiedlich zum Rest des Ziffernblatts aus. Und das ist gerade bei Sammlern, ist das auch oftmals ein Dealbreaker, dass du die Uhr gar nicht kaufst. Sondern da muss alles irgendwie in diesem gleichen Patinaton sein und erst dann ist es was wert. Also das heißt, je älter die Uhr auch wird und je originaler der Zustand ist, umso besser ist es auch.
Das ist eigentlich wirklich wie bei Oldtimers, ne, bei alten Autos, wenn du irgendwie einen alten E-Type Jaguar kaufst, wenn da irgendwas neu ist, wenn da irgendwie das Kissen neu ist am Auto oder dein Tassenhalter, ja, dann verliert es schon so viel Wert am Auto, ne? Also schon krass, wenn man bedenkt, weil eigentlich der Service vom Objekt ist noch immer der gleiche. Ja,
genau, auch. Es ist halt auch so bei einer Vintage Rolex GMT Master Pepsi zum Beispiel. Da kann es sein, dass die Lünette, wenn sie in einem schönen, irgendwie so faded Ton ist, dass sie so 2.000 bis 3.000 Euro kostet. Nur die Lünette, also das Drehteil quasi. Und das ist schon verrückt, wenn du überlegst, dass, wenn du die Uhr in einem guten Zustand, also einen guten Preis für 10.000 kaufst und allein die Lünette da irgendwie 2.000 bis 3.000 Euro kostet, das ist schon heavy. Und ja, der hat ja kein mechanisches Teil, was irgendwie die Zeit bestimmt. Das ist halt Design und auch für diese zwei Zeitzonen zum Beispiel.
Nochmal ganz kurz zurück zu dem Thema so Tragen und Verschleiß und so. Kann so eine Uhr eigentlich jetzt mal realistischerweise auch einfach kaputt gehen? Also sprich, ich wache morgens auf, das Ding läuft nicht mehr. Also kommt sowas vor oder ist das so bei der Preisklasse und der Qualitätsstufe eigentlich so was einfach nicht passiert? Und selbst wenn es passiert, kann ich irgendwas tun? Also kann ich das jetzt mal für paar hundert Euro wieder reparieren oder ist dann wirklich, also gerade mal, wenn wir jetzt auch gerade vom Thema Investment sprechen, Worst Case natürlich so, ne, wie bei den Aktien, die setzt auf das Unternehmen und morgens das Unternehmen pleite, kann das bei dir auch passieren, also in dem Sinne, dass es nicht mehr läuft morgen?
Ja, ich dachte auch eigentlich so, ey, sowas passiert nicht und auch, ich kann mich noch damals erinnern, meine Mutter hat mich mal gefragt, für meinen Vater zum 50. Geburtstag, wie es da so aussieht mit einer Uhr, weil ich da so angefangen habe und dann habe ich hier auch was gezeigt, dann meinte sie, wie lange ist daran Garantie drauf? Meinte ich, 2 Jahre. Meinte sie, was? Du gibst so viel Geld nur aus und dann geben die nicht mal lebenslange Garantie. Und leider Gottes passiert sowas schon ab und an. Bei meiner Speedmaster zum Beispiel, da hat der Drücker irgendwann nicht funktioniert. Also ich konnte nicht mehr reindrücken. Und dann denkst du natürlich so, oh fuck, Totalschaden, wirtschaftlich, also was ist jetzt hier los?
Kannst du keine Rennen mehr fahren, kannst kein Autorennen mehr fahren, ne?
Ja, genau. Keine Zeit mehr. Wieso soll ich da jetzt meine Zeit stoppen, dachte ich mir, hä, das geht ja gar nicht. aber dann, wenn man zum Uhrmacher seines Vertrauens geht, dann ist es meistens auch so, ah ja, okay, hier ist irgendwie nur die Feder muss ausgetauscht werden, passt alles, für 60 Euro ist es gemacht. Was anderes ist, wenn du jetzt eine Uhr kaufst, irgendwie von einem privaten Vintage, gerade zum Beispiel bei Audemars Piguet ist dafür sehr bekannt, dass sie sehr, sehr hohe und teure Servicekosten haben. Also da kaufst du dir eine gebrauchte Royal Oak, keine Ahnung, für so ein Stahl-Gold für 9.000 Euro und denkst dir so, oh, mega guten Preis gemacht für eine Royal Oak, 9.000 Euro bezahlt und privat gekauft, super schöne Uhr. Und denkst dir, ja komm, ich schick dir mal oder ich gehe mal bei Audemars Piguet vorbei in der Boutique und die Uhr funktioniert. Vielleicht hat sie ein bisschen so 10, 20 Sekunden und dann kriegst du so einen Kostenvoranschlag von irgendwie so 2.500 Euro für eine Revision. Also da muss man schon aufpassen, dass man auch, also man muss erstens wissen, dass es bei bestimmten Uhren so teuer sein kann. Es gibt auch Uhren, die irgendwie verlässlicher sind als die anderen. Also Rolex ist dafür wirklich bekannt, verlässliche Uhren zu bauen. Also die sind wirklich so bulletproof, da musst du halt einen Service mal machen, aber da wird jetzt kein von heute auf morgen was auf dich zukommen. Ja. Beantwortet es so ein bisschen die Frage, oder?
Ja, absolut, absolut, absolut. Also so würde ich sagen, mal, das Risiko ist geringer, als jetzt auf irgendwelche Penny-Stocks zu setzen, ja?
Ja, auf jeden Fall.
Zumindest was das Verlustrisiko ausgeht.
Ja, cool. Und was auch noch wichtig ist, angenommen, du hast so eine Revision gemacht, kannst du das auch immer einpreisen, wenn du die Uhr verkaufst. Also es ist auch immer gut gesehen und gern gesehen, wenn du dann noch reinschreiben kannst, hier frisch revisioniert, die Gangwerte so und so. Das ist auch immer so ein kleines Qualitätssiegel, so TÜV, der TÜV.
Ich glaube, Penny Stocks gab es schon bei Uhren, Christian. Und zwar, wenn du dich erinnerst, als wir jung waren, war auf einmal dieses ganze Hype um die Ice Watches. Die waren so, die Plastik, die waren alle verschiedene Farben, die wurden dann so immer in so...
ich kenne die noch, ja.
In Kästen, insbesondere in Flughäfen, ne, so dargestellt. Sah immer ziemlich cool aus. Und die waren anscheinend ständig kaputt. Ne? Die sind ja auch quasi pleite gegangen, weil die hatten ein Gebäude in Belgien, wo die ganzen Uhren zurückbekommen haben, um die zu reparieren. Die waren einfach überwältigt. Die hatten so viel, da kam mir die zweite Uhr zurück. Ne? Das war immer irgendeine Scheiße kaputt.
Ja, irgendwann waren die überall, diese Uhren. Das war wie so eine Invasion. Das überall, die haben irgendwie alle verschiedene Farben und ja, aber ich wusste nicht, aber stimmt, jetzt wo du sagst, ich bin mir auch gefallen, dass die nirgendwo mehr sind.
Ja, jetzt sind so ein bisschen Danny Oberlinken, oder? Ist so, hat so Ice-Watch eingenommen.
Ja, die und dann wie heißen die anderen? CNW. Aber ist ja wahrscheinlich, kommt aus der gleichen Firma raus. Die haben immer ein dreifarbiges Bändchen und dann irgendwie so eine, sieht edel aus, wenn du auf einem Strand bist. Mit deinem farbigen Schwimmhose.
Aber sag mal, werden bei euch auf Krone auch solche Uhren verkauft? Also verkauft auch jemand eine Ice Watch oder kommt das nicht vor?
Also ich glaube, wenn du jetzt danach suchen würdest, würdest du bestimmt was finden, aber das ist definitiv nicht unser Hauptgeschäft. Also nicht mal ansatzweise. Weil wir verdienen ja auch eine Provision an den Uhren und du kannst dir ja vorstellen, wenn eine Uhr irgendwie 200 Euro kostet und davon einen kleinen Prozentteil irgendwie verdienst, das ist da nicht wirklich lukrativ für uns. Also wir sind ein Marktplatz für Luxusuhren. Also das ist schon so unser USP.
Kommen wir mal so ein bisschen zum Thema Investment. Also das finde ich auch irgendwie so spannend. Ich sag mal so, ne? Eigentlich ist es ja so, wenn das so einfach alles wäre, dann würde es ja irgendwie jeder machen. Ne? Also wenn da wirklich so viel Geld dafür machen kann, dann würde es irgendwie jeder machen. Und ich habe mir mal so ein bisschen was angeguckt, mal so ein paar Preisentwicklungen, auch jetzt auf eurer Plattform. Da gibt es ja schon echt verrückte Themen. Ne? Zum einen, Daytona habe ich gesehen, irgendwie ja über 10% pro Jahr Rendite, wenn du jetzt mal so die durchschnittlichen Verkaufspreise auf eurer Plattform, dann aber auch so Patek Philippe Nautilus und solche Themen, das ist ja noch extremer, irgendwie in den letzten 5 Jahren von 20 oder 25 irgendwie auf 70, kann das sein, so in der Größenordnung,
ja, also genau.
Auch komplett extrem. Ich meine, das sind ja Investments, die würde ich sagen, die sind erstmal schon mal interessant, ja, also solche dann, die sieht man doch gerne. Aber da frage ich mich auch, wie kommt das jetzt konkret so zustande? Also ich meine, gibt es auf der anderen Seite dann auch Uhren, die extrem an Wert verlieren? Gerade jetzt mal von so Premium-Anbietern. Erstmal, das wäre meine erste Frage. Gibt es eigentlich auch ein Verlustrisiko? Also Wert halten wäre ja okay, wenn der Deal ist, okay, ich kaufe mir so ein Ding und in 5 Jahren ist es entweder das gleiche Wert oder halt eben halt deutlich mehr, ist es ja erstmal eine Safe-Bet. Aber von diesen Premium-Herstellern, gibt es auch so, dass deutlich weniger wert sind nach einer Zeit auf dem Sekundärmarkt?
Ja, also das gibt es definitiv. Es ist so ein bisschen, bei uns kannst du eher schon den aktuellen Marktpreis ganz gut sehen. Und das musst du dann meistens mit den offiziellen Retailpreisen vergleichen. Also wenn du jetzt schaust, ich hatte Breitling zum Beispiel genannt. Breitling hat einen sehr, sehr breiten Produktkatalog und nicht mehr so spezialisiert auf das, was sie mal waren. Und das schlägt sich dann auch in den Preisen nieder. Also du kannst eine neue Breitling bei uns, also eine komplett neue Breitling, kannst du bei uns günstiger kaufen als jetzt den offiziellen Retailpreis. So, so ein bisschen, das nennt sich der Graumarkt. Aber du siehst auch insgesamt, dass da, wenn du den Marktpreis anschaust, ist es so, der geht ein bisschen runter oder stagniert, aber parallel dazu gehen halt die Retailpreise hoch. Also im Grund, eigentlich ist es eine Wertstagnierung, aber wenn du es mit dem gesamten Markt vergleichst, ist es halt, underperformt es halt drastisch. IWC auch so ein bisschen, bestimmte Omega-Modelle auch, strugglen da auch. Die wirklich die wertstabilsten, also wo ich jetzt sagen würde, da macht man, keine Ahnung, ist immer leicht gesagt, aber bei Rolex, Patek Philippe oder Audemars Piguet, da ist es wirklich so langfristig und auch so, sind es mittlerweile solche Klassiker, dass man da irgendwie noch ganz gut rechtfertigen kann für sich, okay, ich gebe da jetzt mal 10.000, 20.000 Euro aus. Ja.
Wenn wir erstmal so bei Rolex bleiben, wie würdest du so die Quote einschätzen? Wie groß ist der Rolex Modellkatalog? Wie viele verschiedene Uhren haben die am Markt? 10 oder wie viele sind das ungefähr?
Also so von Modellen an sich sind es, glaube ich, 12.
12? Ja. Wie viel würdest du sagen von diesen Modellen sind wirklich so welche, die jetzt konkret im Preis gestiegen sind in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt?
Ich denke fast schon, ich denke eigentlich alle. Also wenn du es dir anschaust, sind allein dass die Retailpreise auch mit erhöht wurden und dass sie es auch konnten, ohne dass Leute es weniger gekauft haben. Ich meine, bloß weil du die Preise erhöhst, heißt ja nicht, dass du direkt auch automatisch mehr verkaufst. Denke ich, dass eigentlich alle im Preis gestiegen sind, ja. Die einen sind halt irgendwie alle jedes Jahr mit 3-4% mitgegangen, die anderen halt dann irgendwie 100%. Ja. Man da aber ganz, ganz gut irgendwie unterscheiden kann, sind so. Das ist so der, wo man immer sagt, okay, das sind die Rolex Sportmodelle, meistens die Rolex Stahl Sportmodelle, versus halt so der Rest, der nicht so interessant ist.
Also Rolex Sportstahl sozusagen, das ist eine Safe Bet, ja?
Genau, ja, so kann man sagen. So eine Rolex Submariner ist so ein Klassiker. Also die, wenn du.
Das ist falsch.
Die verkauft sich bei uns keine Ahnung, vielleicht so 10%, 15%, 20% über dem Retailpreis. Und wenn du da zu einem Juwelier gehst und irgendwie nett fragst und auch vielleicht nett angezogen bist und auch so erzählst, vielleicht auch eine Uhr anhast, ist es da auch möglich, vielleicht nach einem halben Jahr, wenn du Glück hast, nach einem Jahr, nach 2 Jahren auch eine Uhr zu bekommen. Das ist so, wo ich sagen würde, da macht es vielleicht Sinn, mal sich damit zu beschäftigen. Aber ansonsten, gerade im tieferen Preissegment ist so die Tochter Tudor auch gerade, glaube ich, nicht so schlecht. Die haben da auch ganz, ganz schöne, interessante Uhren. Auch mit einem.
Bei wie viel kommst du da so rein? Bei 5.000 oder 6.000? Ne? Oder ist das sogar noch billiger?
Noch sogar günstiger. Kommt drauf an. Also so eine klassische Black Bay ist so bei 2.500. Welche derzeit sehr, sehr gehypt ist, ist so die Black Bay 58.
Ja, genau.
Das ist so eine, die ist so ein bisschen so kleinere, dünnere Variante, weil auch, das ist auch so ein Trend. So Uhren werden mittlerweile nicht mehr so eine, ich weiß nicht, ob es früher war, so Klopper. So eine Hublot oder so mit 46 mm, dass das so in war. Mittlerweile geht es alles so ein bisschen in die kleine Richtung und da ist auch so gerade die Black Bay 58, ist da eigentlich auch eine super schöne Uhr, finde ich persönlich. Und auch vom Werterhalt steigt sie gerade sehr nach oben. Ab 3.500 ist, glaube ich, der offizielle Preis. So verkauft sie sich, glaube ich, gerade auch bei uns.
Okay, na, ist gut zu wissen. Nee, weil ich fand die immer schön und. Und eben bei Tudor habe ich mir gedacht, ja, weil es ja die Tochter von Rolex ist, ist das dann trotzdem gut geeignet, wenn man wirklich nur für reines Investment, ne? Nur reines Investment. Aber dann, wenn man auch von Investment spricht, habt ihr irgendwie gesehen, wie jetzt durch die aktuelle Lage, irgendwie hat das irgendwas an der Nachfrage für Uhren ein bisschen beeinschränkt oder sind die Preise auch ein bisschen gesunken? Oder war es wie zuvor noch immer ja, viel Nachfrage?
Man hat es schon, gerade am Anfang hat man es schon sehr stark gemerkt. Also da hat man gemerkt, irgendwie die Leute haben vollkommen verständlich anderes zu tun, als irgendwie Luxus umzushoppen. Also wenn, als der Lockdown in Italien losging und man gesehen hat, dass es in Europa losging, irgendwie eine Woche später war es ja auch in den USA, so kritisch wie bei uns, da ist schon die Visits sind runtergegangen, besonders auch die Sales. Mittlerweile sieht man, dass es sich sehr, sehr stark erholt hat. Plus auch gerade so in dieser Quarantänephase, was man da auch sehr stark gemerkt, ist, dass die Preisanfragen und so Leute verhandeln mehr, das ist deutlich in die Höhe gestiegen. Also jeder dachte sich, jetzt mache ich mal hier einen Schnapper. Die Händler in Italien, den schenke ich mal 30% unter dem, was er anbietet. Also die Preise sind auch, haben bei bestimmten so wirklich super, super teuren Uhren, haben die auch so einen kleinen Dämpfer bekommen. Aber nicht wirklich merklich, keine Ahnung, wenn jetzt mal so 5% runtergegangen sind. Klar, 5% im Investmentbereich ist schon, aber wenn man es mit dem Rest des Marktes vergleicht, wie der sich irgendwie entwickelt hat, ist es, denke ich, hat sich das ganz, ist es ziemlich stabil geblieben. Plus auch, man sieht, dass es auch jetzt nach dann weitergeht. Wir haben auch, insgesamt ist, glaube ich, auch, dass der Bereich Luxury sehr, auch wenn es irgendwie komisch klingt, aber so krisenfest ist, also auch so 2007 haben wir auch gesehen, dass es sich ziemlich schnell erholt hat. Und es war auch so ein bisschen die Prediction, die wir hatten. Und man muss auch sagen, mittel- bis langfristig ist es wahrscheinlich auch was, dass Leute jetzt noch mehr dazu geneigt sind, online zu kaufen oder online so viel Geld auszugeben oder überhaupt online als ersten Kanal der Informationsquelle zu sehen. Was natürlich auch noch dazu beiträgt, irgendwie zu mehr Sales, zu mehr Visits. Aber also mittel- bis langfristig.
Mal ganz kurz zurück, was mich wirklich interessiert mit der ein Thema, das du eben angesprochen hast, Thema Investment, hier die Wartelisten. Also anscheinend ist es ja dann so, ich frage mich dann, ist es dann ein reines Angebotsthema oder ist es ein Nachfragethema, dass dann so Themen wie so eine, so eine Daytona dann so deutlich, deutlich höhere Preisschwellen hat als so eine Submarine. Du hast ja schon gesagt, bei der Submarine, da kommst du irgendwie vielleicht mal dran nach einem halben Jahr, bei den anderen ist es teilweise möglich bei so einer Daytona. Wo kommt das jetzt her? Ist es wirklich viel, viel geringeres Angebot oder einfach viel mehr Nachfrage? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel mich mal so überlege, also so eine, wie oft habe ich schon so eine Daytona jetzt wirklich auch irgendwie in Real Life gesehen bei irgendjemandem? Wahrscheinlich kaum, aber so eine Submarine, ja. So gefühlt irgendwie an jeder Ecke oder von jedem teilweise, ne, ist ja die Frage, ob sie in die Ecke oder nicht, aber die sieht man ja sehr, sehr häufig, ne, muss man ja sagen. Und so eine Daytona ja nie. Ist es dann so eine krasse Angebotsverknappung bei diesen wirklichen Top-Modellen, was die dann so diese Preissteigerungen ausmacht?
Ich glaube, es ist so der klassische Mix wieder. Also, dass man jetzt nicht sagen kann, Rolex macht davon viel, viel weniger Uhren. Ich glaube, definitiv machen sie weniger auch. Die sind ja auch nochmal ein bisschen teurer und nochmal ein anderes Segment. Und auch mit Chronograph nochmal eine andere Komplikation als so eine Submariner. Aber ich glaube, dadurch, dass das Angebot ein bisschen geringer ist, zügelt es auch wieder die Anfragen und auch insgesamt ist es eine andere Art von Uhr. Das ist dieses Chronographen-Ding auch mittlerweile, glaube ich, so mehr im Trend ist, also so Speedmaster, Daytona, das ist, denke ich, schon so ein Trend-Ding, dass da das Angebot dementsprechend auch stärker in die Höhe schnellt.
Nee, das war jetzt die Frage, was wären denn so die anderen Themen, die Das waren die anderen, die heißen Pferde, die so in den letzten Jahren gut gelaufen sind.
Ja, also so eine von Audemars Piguet, die Royal Oak. Das ist auch, die sich sehr, sehr gut entwickeln und wo es auch sehr, sehr schwer ist, da ranzukommen. Da muss man auch immer mal aufpassen, da sind die Stahlmodelle auch, also die goldenen Modelle nicht unbedingt. Da gibt es auch sogar so Skeleton-Uhren, die dann mega, mega teuer an sich schon sind und irgendwie, keine Ahnung, 80.000 Euro kosten und dann vielleicht auf dem Sekundärmarkt mittlerweile, weil es sie auch offiziell nicht mehr gibt, vielleicht so für 150.000 angeboten könnten. Da gibt es auch so ganz, ganz, ganz crazy Pferde. Aber bei Rolex ist dann noch die GMT Master 2, also einerseits die Pepsi oder die Batman. So wird sie im Umgangston genannt. Also bei Rolex auf der Seite steht nirgendwo Pepsi oder Batman. Das ist so der Nickname. Submariner auch ein bisschen, die Daytona, wie erwähnt. Bei Patek auch nicht nur die Nautilus, sondern auch die Aquanaut. Ist so ein bisschen der kleine Bruder von der Nautilus. Hat letztes Jahr auch auf der Basel World für Patek was sehr Besonderes bekommen, weil die eigentlich sehr schlicht mit den Uhren sind. Haben sie so ein waldgrünes Ziffernblatt den ganzen gegeben und auch so ein waldgrünes Armband, wo das Armband allein schon mittlerweile auch sich irgendwie teurer verkauft als im Laden, dass man das Armband gar nicht mehr kaufen kann, dieses Couch-Armband. weil jeder an seine normale Aquanaut dieses Armband ranpacken möchte. Also es sind gar nicht mal so viele Uhren, wenn du es jetzt irgendwie so runterbrichst, aber bei den Uhren ist es halt wirklich sehr, sehr spürbar. Und auch im Laden ist es so, dass die Leute dann genau nach diesen Uhren fragen und auch die Händler dann immer enttäuschen müssen und sagen, ja, also eine Royal Oak Ultra Thin, das ist leider nicht drin. So.
Und kannst du ein bisschen was über den Vintage-Markt zu erzählen? Weil, ich sag mal, bei Oldtimern ist es ja eigentlich so, dass desto älter, desto seltener irgendwie, desto teurer und desto auch so gefragter. Jetzt hast du ja schon bei den, hast du schon erzählt, dass wir bei den klassischen Sportstarmodellen auch schon bei den wirklich ja, aktuellen, die müssen ja gar nicht alt sein, sondern die haben ja sofort eine Preissteigerung. Wie ist es denn dann bei den wirklichen Vintage-Modellen von diesen Themen? Das ist wahrscheinlich dann noch extremer, oder?
Ja, genau. Also ich persönlich bin mittlerweile ein riesen Vintage-Fan auch. Das heißt, ja, da bin ich wahrscheinlich auch insgesamt ein bisschen biased, aber von den Preisen her ist es eigentlich ganz klar. Du siehst jetzt bei einer Daytona, so das ist eine meiner Traumuhren, Daytona 6263 zum Beispiel, die kriegst du halt nicht unter 60.000 Euro. Und das ist schon eine Ansage. Also wenn du überlegst, okay, du kriegst die normale Daytona gerade im Laden für ein Retail 12.000 Euro, bei uns sagen wir 22.000, und so eine Daytona 6263 kostet dann mal halt schön 60.000 Euro. Also wie gesagt, Daytona bei so Vintage-Modellen, plus was halt da noch dazu kommt, angenommen, du hast halt die Originalpapiere oder Original, also die Originalboxen, Originalpapiere und vielleicht auch die Originalrechnung, dann bist du halt ganz schnell in so einem Sammlerbereich, wo du halt irgendwie Preise aufrufen kannst, wenn jemand das Geld hat und sagt, ey, ich bin in dem Jahr geboren und ich will die Uhr unbedingt haben, dass er dann vielleicht auch für 150.000 Euro ausgibt. Oder auch gerade bei diesen Paul Newman Daytonas, dieses Ziffernblatt, also das ist auch, das sind glaube ich dann die 6264, gibt es auch diese Paul Newman Daytonas und die kosten dann mittlerweile irgendwie 200.000 Euro. Obwohl ich die 6263 viel schöner finde, ist halt einfach, weil das quasi die Paul Newman Daytona ist, ist die abartig im Preis gestiegen. Bei so einer GMT Master, da bin ich immer so mal so am Schauen, 1675 ist die Referenz da, da ist so eine normale Pepsi, wenn du die jetzt mit einem sehr, sehr guten Vintage-Zustand vergleichst mit einer neuen, kostet eine neue jetzt bei uns, keine Ahnung, 16.000 Euro und eine gute Vintage kriegst du vielleicht für 14.000. Wo ich es halt nicht verstehe, weil ich mir denke, ey, die Vintage-Dinger sind so viel, viel schöner. Da finde ich persönlich, ist es so ein bisschen underpriced, also so Vintage Submariners oder Vintage GMT Master. Wenn du die in einem schönen Zustand mit halt, was ich auch meinte, mit diesen originalen Zeigern, mit dem originalen Ziffernblatt, wenn du da irgendwie mal ein gutes Angebot findest und auch irgendwie revisioniert und du siehst auch, was auch ganz wichtig ist, ist diese Tritiumperle oben auf der Lünette, die kann auch mal schön und gut 500 Euro kosten. Wenn da alles perfekt im Schuss ist, dann kannst du vielleicht schon mal eine für 10, 12 finden. Und da finde ich, da hast du viel, viel mehr Value for Money, als wenn du dir irgendwie eine neue Pepsi kaufst, die irgendwie an jeder Ecke rumläuft. Und ich finde die Vintage-Dinge auch noch schöner. Und bei einer Submariner genauso.
Ich habe mir jetzt gerade hier die 6263 mal anguckt, ist echt schon eine schöne Uhr, muss ich sagen. Würde mich mal interessieren, wie oft, also was hat so eine Uhr denn für ein Volumen? Also wie viele davon gibt es überhaupt? Wie viele werden davon auf eurer Plattform gehandelt? Wie oft wird so eine überhaupt bei euch über die Plattform verkauft? Die muss ja richtig selten sein, ne?
Ja, genau. Ja, man denkt, die sind sehr, sehr, sehr selten, aber das waren ja damals eigentlich schon Massenuhren. Also oftmals, gerade die Dinger, wenn du überlegst, das sind, haben auch meistens amerikanische Soldaten irgendwie hier in Deutschland gekauft. Und dann siehst du es auch bei diesen so Baris Ferraris in Amerika, siehst du dann, dass die da irgendwie so eine perfekte Paul Newman Daytona haben mit Boxen.
Haben wir immer gut verdient, so. Die Soldaten, oder?
Haben wir immer gut verdient, oder? Ja. Haben gut verdient, aber die sagen, haben auch damals, die sagen auch oftmals, es hat irgendwie 3 Monatsgehälter haben die Uhren gekostet. Also das ist auch mal, dann geben die das in so eine Relation. Und mittlerweile sind die Uhren ja auch exponentiell stark gestiegen. Aber so eine 6263, keine Ahnung, wir haben gerade bei uns, was sehe ich hier, 137 Uhren. Wir müssen halt auch sagen, dass so teurere Uhren dann oftmals auch so an der Plattform vorbei gehandelt werden. Also, dass sich da die Käufer versuchen, irgendwie zu einigen, wo wir auch da noch sehr großes Potenzial sehen, das irgendwie einzudämmen. Weil, wenn wir auf Provisionsbasis irgendwie Geld verdienen und die nicht bei uns verkauft werden, so teure Uhren, dann geht uns halt eine Menge Geld voll für. Also, da kann man.
Wie viel ist denn die Provision bei euch?
Wie viel ist denn die Provision? Kommt drauf an. Also, für Privatverkäufer 6,5%. Bei Händlern ist es, je nach welchen Tarif sie haben, so 2-4%.
Wie viele Uhr verkauft ihr so pro Jahr? Hast du da so eine Statistik?
Wir haben da bestimmte Statistiken. Also es sind nicht wenige. Also wir haben da, wir, wir bewegen uns auch, glaube ich, von dem Transaktionsvolumen schon im Milliardenbereich, also was über uns abgewickelt wird. Also da läuft schon wirklich einiges, auch so, wenn du überlegst, was angefragt wird. Oder wenn du einfach nur den Stock hochrechnest von wie viele Uhren wir haben, mal irgendwie den Durchschnittspreis, kommt man da schon auf abstruse Zahlen auf einmal, wo man sich so denkt, boah, krass, wie viel Geld da über die Ladentheke geht und wir da eigentlich nur einen kleinen Teil von mit dran verdienen.
Ja, weil eigentlich für einen Marktplatz nehmt ihr eigentlich ja noch nicht so viel, ne? Also ist ja, wenn man jetzt bei einer Plattform wie zum Beispiel Etsy ist, was ja eigentlich ja, genau gleiches System ist, nur mit anderen Produkten, ich glaube, die nehmen zwischen 10 und 15%, ich weiß jetzt nicht, die genaue Zahl ist schon, ja, quasi das Doppelte eben für ein Produkt. Definitiv. Okay, müssen wir wahrscheinlich auch unterscheiden, dass das eine ist dann eben ein hochwertiges Produkt und das andere vielleicht ein bisschen weniger. Das spielt auch einen Unterschied, aber trotzdem. Also, weil, glaubst du, wenn die Marge höher wäre, hättet ihr trotzdem so viel Volumen? Ja, wahrscheinlich, ne?
Ja, also die Sache ist, die Händler reagieren schon sehr sensitiv bei uns auf Preiserhöhungen. Also da müssen wir auch immer aufpassen. Aber das Ding ist ja auch, die Margen von Händlern sind ja auch nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel bei Etsy. Also wenn du eine Uhr kaufst, man bewegt sich in so hohen Summen, da kommst du ja eher über die Masse an, wie viel Geld du damit umsetzt. Und wenn du davon einen kleinen Prozentsatz anmachst, passt es ja schon aus. Bei Etsy ist es ja, okay, du hast da irgendwie so 25-Euro T-Shirts und die Kosten der Produktion 2-3 Euro, ein bisschen Marketingkosten etc. und hast eine ziemlich saftige Marge. Bei Uhren ist, die Händler kaufen die ein und haben da vielleicht an sich mit allem abgerechnet 15-20% Marge und dann wollen sie auch irgendwie dran verdienen an der Arbeit, die sie dahinter haben, die Revision, das Versenden etc., dass man da auch automatisch in einem kleineren Bereich ist. Also wenn du jetzt guckst, Lieferando, was haben die für 15% oder 20%, da haben wir definitiv kleinere, aber es ist sehr, sehr schwer zu vergleichen.
Warum macht ihr eigentlich bei eurer Plattform keine Auktion? Weil das wäre eigentlich für den Marktpreis noch besser, um den rauszufinden, oder? Also jetzt mal rein so.
Ja,
so, wir haben, pragmatisch gefragt.
Wir haben Auktionen sogar gemacht, schon mal. Also wir haben die vor anderthalb Jahren, genau. Was wir halt gemerkt haben, ist, wenn du Auktionen machen möchtest, dann musst du halt wirklich unique Uhren verkaufen. Weil es ist ein bisschen, wir kennen den Marktpreis von den meisten Modellen ziemlich gut. Also du gibst irgendeine Referenznummer ein, keine Ahnung, gib mal 14060 Submariner ein, wir haben bestimmt 800 Uhren von. Und wenn du so eine auf einer Auktion verkaufst, wo ist da der Nervenkitzel? Wenn du genau parallel nebenan die auf sofort kaufen klicken kannst und die kommt in 5 Tagen an. Ich glaube, Auktionen, da muss man sich wirklich drauf spezialisieren, Uhren zu verkaufen, die so wie Sotheby's oder Christie's, die eine sehr spezielle Story dahinter haben, die irgendwie Unikate sind oder auch viel Produktion und deswegen so selten sind. Ich glaube, da ist unser Marktplatz so groß, dass es sehr schwer ist, wir sind transparent. Bei uns siehst du, okay, du gibst die Referenznummer an und sie siehst den Preis. Und das hast du halt bei Auktionen, ist es ja so dieser Nervenkitzel und was Besonderes und da guck mal, wie aufbereitet die Uhr ist, die Produktfotos, alles. Genau. Das ist so ein bisschen, warum wir vom Auktions-Game so ein bisschen Abstand genommen haben. Aber nicht sagen würden, so wir haben das alles technisch aufwendig gebaut und das ist auch immer noch in der App auch drin und wir warten den Code auch immer noch. Das ist auch eine Komplexitätsebene, die auch immer noch drin ist. Aber derzeit ist es kein Fokus, wo wir sagen, okay, morgen machen wir mit Auktion weiter und weiter.
Aber ich glaube auch bei einer Auktion, und also ich sage das jetzt, ich war ein paar Mal einfach aus Neugierde eine anschauen in London und da ist es mir auch wirklich vorgekommen, wenn das Item wirklich viel wert ist, ne? Also zum Beispiel eine Millionenuhr, dann hat man auch keinen Bock, die einfach online zu kaufen in einer Auktion. Da hat man Lust, in einem schönen Raum zu sein mit Leuten, dass jeder sieht, okay, der hat die Auktion gewonnen, ist jetzt seine Uhr. Ne? Also so kam es auf jeden Fall für mich rüber. Ich war auf einer Auktion bei Philips, die haben eine alte Uhr von Marlon Brando verkauft. Die war kaputt, ne? Und ich glaube, die wurde für 10 Millionen verkauft. Also ich weiß auch nicht mehr, welches Modell es war. Also das ist schon krass, ne? Also das Ganze wurde dann eben ja, so prächtig aufgezogen, was dann wahrscheinlich auch ein bisschen beim Preis vielleicht beiträgt, ich weiß es nicht.
Ja, nee, genau das ist es. Also da super teure Uhren oder auch spezielle Uhren, was es auch gibt, ist so von Rolex zum Beispiel, es gibt auch so Tiffany Dials, also so Tiffany & Co., damals, dass Tiffany auch ganz normaler Juwelier war und es gang und gäbe war, dass bei dem Juwelier, wo du die Uhr verkauft hast, stand auch der Juwelier noch mit auf dem Zifferblatt. Oder gibt es zum Beispiel auch ein paar Tags, wo irgendwie so Türler oder ich glaube sogar ganz selten auch Tiffany draufsteht und solche Dinge sind dann wirklich sehr, sehr selten und da würde es sich vielleicht anbieten, mal eine Auktion zu machen. Aber da musst du auch sehr, sehr viel Zeit in dieses Sourcing reinstecken und wir haben ja eigentlich eine ganz andere Expertise. Wir kommen von dem super digitalen Data-Ding und gucken, analysieren den Markt und versuchen, den ganzen Marktplatz irgendwie voranzubringen. Und das ist ja sehr, du gehst genau auf dieses spezielle Produkt ein, versuchst dich darauf zu spezialisieren, irgendwie source die Uhr. Und damit haben wir ja derzeit nicht wirklich viel zu tun.
Nochmal so eine andere Frage, die ich mir so stelle, wenn ich mir überlege, ihr habt ja unglaublich interessant, ihr habt ja wahrscheinlich die besten Daten auch über den ganzen Markt überhaupt wahrscheinlich, ne? Und jetzt frage ich mich, wenn da doch so viel Geld gemacht werden kann mit diesen Uhren, warum kauft ihr dann nicht selber die Uhren, wenn die unter Preis sind und macht quasi so einen Eigenhandel? Also quasi so, habt ihr so einen eigenen Fonds? Ich meine, das müsste ja mega lukrativ sein, oder?
Ja, also das ist definitiv auch
oder eine Überlegung. Oder macht ihr das schon?
Wir haben interessanterweise haben wir einen Händler gekauft, einen sehr, sehr bekannten Gebrauchtuhrenhändler in Deutschland. Und das ist quasi so, mit dem versuchen wir auch so diese andere Seite kennenzulernen, mehr von dem Händler an sich, wie das aufgestellt ist. Und da sind sicherlich viele verschiedene Spielmöglichkeiten, was man sich da überlegen kann, was es da für Möglichkeiten gibt, wie man damit lernen kann, Synergieeffekte zu erstellen. Das ist definitiv was Interessantes, wo wir auch denken. Aber das ist auch eine sehr, sehr strategiegetriebene Geschichte, wo ich jetzt aus meiner PO-App-Brille mit dazu trage, aber wo ich jetzt nicht in den tagtäglichen Diskussionen mit dabei bin. Aber es ist definitiv ein interessanter Markt und auch wenn so viel Geld über die Ladentheke geht, muss man da zwangsläufig überlegen, so wie Airbnb auch irgendwie da in Florida diesen Komplex da gebaut hat, gekauft hat und so weiter. Da gibt es ja, das ist interessanter.
Würdet ihr auch irgendwann was einbauen, wo ich zum Beispiel als neuer User von der App einfach sage, okay, ich habe, keine Ahnung, 5.000 Euro, um anzulegen, ich möchte wahrscheinlich über 10 Jahre anlegen mit einer gewünschten Rendite von so viel Prozent und dann würdet ihr dann sagen, dann momentan kannst du dann diese oder diese Uhr kaufen. Ist das irgendwas, was für euch eigentlich interessant wäre?
Nein, also
Uhrenberatung eben.
Ja, ich glaube, dieses so sehr spezifische Einzusagen, okay, so viel Rendite wirst du damit machen, etc., das ist so sehr, wollen wir uns, glaube ich, darauf nicht spezialisieren, aber dieses persönliche Beratende ist auf jeden Fall eine Richtung, in die wir mehr gehen möchten. Also, dass wir da den Nutzer einfach, man kauft so teure Sachen, dass wir da viel näher dran am Nutzer, am Käufer sein möchten, dem die Unterstützung bieten, Kaufberater, da an seiner Seite zu sein. Das ist auf jeden Fall eine Richtung, in die wir gehen und wo wir denken, dass da sehr viel Potenzial ist. Gerade auch für Leute, die vielleicht nicht ganz genau wissen, so, soll ich mir die kaufen? Wenn man die da an zur richtigen Stelle an die Hand nimmt und sagt, guck mal, das ist die Möglichkeit, wir denken, dass das vielleicht ganz gut zu dir passt. Weil wir auch dementsprechend auch noch die Datenseite von ihm wissen, okay, wie hat er ungefähr, was hat er sich angeschaut, kennen. Weil auch gerade, wie gesagt, wie ich schon angesprochen, dieser Datenbereich ist bei uns sehr, sehr wichtig. Wir haben auch wirklich eine Abteilung Data, wo Machine Learning Engineers sitzen, wo wir wirklich sehr intensiv uns damit beschäftigen. Und wie können wir aus diesem riesen Datenschatz, den wir haben, wie können wir den noch besser nutzen? Also der ist schon tief bei uns drin, dass wir das wirklich sehr intensiv nutzen, aber wie können wir da noch klüger, besser damit arbeiten? Bist du in Verbindung mit dem Persönlichen, um nochmal den Bogen zu deiner Frage zu stellen? Das ist so ein bisschen, glaube ich, bei uns sehr, sehr wichtig und key.
Ja, ich finde es auch super, super wichtig, ne, die irgendwie den Personal Touch, ne, für den Nutzern. Aber ja, da haben wir schon viel Cooles gelernt heute. Ich weiß nicht, Christian, ob du noch Fragen hattest.
Ja, also mich würde natürlich interessieren, so was ist so deine. Du hast schon ein Geheimtipp hast du schon rausgelassen, und zwar mit den Flughäfen. Also Flughäfen haben wir uns gemerkt, oder habe ich mir gemerkt, die haben keine Wartelisten, ja. Also da kann man mal einen Glückstreffer landen, ja.
Ja, genau. Und dann immer natürlich müsst ihr auch von den großen Flughäfen fliegen. Also wenn ihr dann in London seid, dann Heathrow. Nicht, dass sie dann irgendwann dass sie mir da irgendwelche Nachrichten aus Stansted senden und sagen, hey, hier gibt es ja gar keine Rolex-Familie. Schau doch nach, von welchem Flug er mir fliegt.
Das sagt, wenn ich nächstes Mal in Tegel bin oder wenn ich im Luxemburger Flughafen bin.
Wie gesagt, ich Amsterdam Schiphol, da war es ganz gut. Versucht auch irgendwie eine Uhr anzuhaben oder einen schicken Koffer mit dabei. Ich glaube, das macht auch noch was aus. dann auf jeden Fall.
Ja. Das war auf jeden Fall schon mal ein sehr interessantes Insight, welche wir auf jeden Fall mal abspeichern. Dann wäre natürlich eine Frage noch so: Hast du irgendein heißes Eisen im Feuer, was da in den nächsten Jahren vielleicht mal so ein bisschen noch mal steigen könnte, wo du sagst, ja, das die Uhr solltet ihr euch mal angucken?
Ja, ich kann vielleicht so ein bisschen, wo ich gerade drauf schiele, wo ich denke, so ist es für mich persönlich interessant. Klar, auch so ein bisschen aus so einer Sammlerbrille, aber auch ich würde mir jetzt auch nicht irgendwie versuchen, 10.000 Euro irgendwie in den Sand zu setzen. Da kann ich vielleicht so sagen, was ich gerne haben wollen würde, ob ich das jetzt mir leisten kann oder mir in den nächsten Monaten, Jahren kaufe, ist nochmal auf einem anderen Blatt. Ich hatte es ein bisschen so schon erwähnt. Die eine Geschichte ist so eine Audemars Piguet Royal Oak, aber die Stahl-Gold-Variante. Es ist so diese 36 mm, ist ein bisschen kleinere Uhr, die ist sogar noch, die wirkt ein bisschen größer auch als diese Uhr. Ist nochmal eine andere Frage, so Stahl, Gold, mag man diese Kombination? Ich finde es mittlerweile wieder ganz interessant. Es gab so vor 10 Jahren, war das mal so ein Hype oder so vor 10, 15 Jahren, dass da irgendwie jeder und mittlerweile kosten die Stahl-Gold-Varianten von der Uhr weniger als eine Stahl-Variante. Obwohl eigentlich Gold ja das Edelmetall dahinter ist. Also so aus so einer ganzen Value-Investing-Schiene muss man da natürlich zuschlagen. Also so eine Vintage Royal Oak, keine Ahnung, so eine Referenz 14790 SA muss dahinter stehen, ist auch nicht. Das finde ich, da bin ich gerade so ein bisschen immer am Gucken, gibt es da irgendwas Interessantes? Ja, nein. Gerade auch, wenn man überlegt, dass so eine 37 mm Royal Oak in Stahl gerade 18.000 Euro bei uns kostet. Oder auch sogar mit einem blauen Ziffer 122.000. Also da ist der Gap von einem Millimeter und Stahl und Gold ziemlich groß, wie ich finde. Die anderen beiden Sachen hatte ich auch so ein bisschen so auch neben der Tonspur. So bei Rolex, der Vintage-Bereich Submariner 5513 und auch GMT Master 1675 und 1675-0. Aber da gibt es eine ganz, ganz wichtige Sache. Da muss das Ziffernblatt ist wichtig, dass es so ein, das heißt Maxi-Dial, also dass die Indizes nicht weiß-gold umrahmt sind. Weil dadurch sieht die Uhr direkt irgendwie 10 Jahre moderner aus, hat nicht diesen Vintage-Touch, aber mit diesem Ziffernblatt sind die Uhren auch direkt irgendwie so 1.000, 2.000 Euro teurer. Ich denke aber, wenn man es vergleicht mit dem Preis, wie viel gerade eine Pepsi kostet oder eine Submariner, finde ich es im Vergleich noch sehr, sehr underrated, wenn man es jetzt mit Daytona vergleicht, wie teuer irgendwie eine neue Daytona ist versus eine Vintage-Daytona. Da ist so eine Vintage Submariner und Vintage GMT, auch wenn die natürlich damals auch noch mehr produziert wurde als unter Daytona, meiner Meinung nach sehr gutes Value for Money. So in diesem Bereich, keine Ahnung, 8.000 bis 12.000 Euro. Wenn wir jetzt über komplett neue Uhren reden, neue Klassiker, da hat Bulgari eine ziemlich coole Uhr ausgebracht. Ich finde die Octo Finissimo. Das ist, die haben auch dieses Octo Finissimo Chronograph, ist so der dünnste Chronograph ever hergestellt worden. Ich finde, vom Design her ist es wirklich mal eine Uhr, nachdem die ganzen Hersteller jetzt immer so Vintage Re-Editions machen, ist es mal was komplett Neues, wo wirklich sich ein Designer wirklich Mühe gegeben hat, da was auf die Beine zu stellen, was so ein Future Classic so ein bisschen ist. Also eine Bulgari Octo Finissimo finde ich auch ganz cool. Es ist aber auch wieder so im Bereich um 10.000 Euro. Ja, im Bereich so 3 bis 4.000 Euro denke ich so Omega Speedmaster ist immer ein guter Fang, ist eine Top-Uhr. Wenn man da auch so ein bisschen mehr in die Vintage-Richtung geht und guckt, so Ziffernblatt, Zeiger, dass es gleich ist. Vielleicht auch mit Box und Papieren ist natürlich immer so der safere Bet, kostet auch dementsprechend 15% auch mehr, kommt auch an, wie alt die Uhr ist, auch bei 20-30%. Aber es ist deutlich leichter, die Uhren dann auch loszuwerden, weil man hat diese Historie, man weiß, okay, das gehört zusammen, ich habe die Originalpapiere aus Jahr 1980 oder was weiß ich. Da ist das Vertrauen in die Uhr gleich direkt höher und man kann die Uhr auch, glaube ich, so im Nachhinein besser verkaufen.
Zu den Vintage-Uhren könntest du dann aber so einen kleinen Step-by-Step-Gang, weil du hast schon gesagt, okay, nicht Weißgold umrandet, ja, am Ziffernblatt keine neuen Zeiger. Ist da noch so ein paar Themen, die da wichtig sind? Das heißt, so nice to have, aber was würdest du sagen, sind so die wichtigsten Punkte?
Die Lünette ist auch wichtig, also im besten Fall die Original-Lünette, also dass es auch keine Tauschlünette ist.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Insight.
Ich habe es super gemocht. Ich hoffe, es hat den Zuhörern auch gefallen. Bisschen was anderes wie die klassische Geldanlage, von denen wir sonst reden. Deswegen ein bisschen anderen Ansatz, aber Ziel bleibt das gleiche.
Danke euch. Danke an dir, Steve. Hat Spaß gemacht. Danke für die Insights und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mich gefreut.
Ciao.
Ciao.
Ja, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch so gut gefallen als uns auch und dass ihr jetzt auch Bock habt, eine Uhr zu kaufen. Also wir sind jetzt stark am Überlegen. Wie immer, gebt uns gerne Bescheid, wenn ihr Anmerkungen zu der Folge habt. Teilt es mit euren Freunden mit. Wir sind ja wieder auf Spotify und auch Apple Podcast verfügbar. Und bleibt dran, weil nächste Woche sprechen wir über ein bisschen trockeneres Thema, aber super wichtig, und zwar Versicherungen. Bis dahin, euch noch ein gutes Wochenende. Ciao.